Herzlich willkommen am wirklich wunderschönen Fehnerhof. Ich habe mich sofort in diesen Raum verliebt, als wir reingekommen sind, weil wir Locations gescoutet haben für das Festival und dachte, hier müssen wir unbedingt was machen. Und wie Sie oder ihr vielleicht an der Jause merken, ist auch die Kochen auch sehr gut und es ist wirklich ein toller Ort. Gut, aber genug der schamlosen Werbung. Es gibt auch sehr schöne Zimmer. Es war uns ein Anliegen, eine Veranstaltung zu machen. Und zwar nicht, weil ich ein Buch drüber geschrieben habe, sondern weil wir dachten, dass es einfach eine gute Idee wäre und ich noch gar nicht wusste, dass ich ein Buch drüber schreiben würde. Über das, was mir heute jemand beschrieben hat, als ein Loser-Wort.
Das war ich.
Ja. Also, Barbara hat sich geoutet. Das Loser-Wort Hoffnung, das, was heute nur noch die Deppen haben. Die Leute, die sich gern selbst betrügen, die Leute, die nicht begreifen, was los ist. Solche Leute können heute noch hoffen. Na gut. Mit diesem schönen Anfang habe ich eine Gesprächspartnerin gefunden, mit der es, glaube ich, wunderbar zu besprechen ist, Barbara Staudinger. Und Barbara und ich haben etwas gemeinsam. Wir haben nämlich beide ein sehr exzentrisches und seltsames Studium irgendwann mal angefangen, als wohlerzogene goische Bürgerkinder, und haben Judaistik studiert. Barbara, wie bist du dazu gekommen eigentlich?
Spätberufene. Ich habe mich dann als Seniorenstudentin bezeichnet. Ich habe Geschichte und Theaterwissenschaften studiert und habe dann berufsbegleitend, wie ich schon im Feld jüdische Geschichte gearbeitet habe, Judaistik zu studieren begonnen. Ich habe es nicht fertig studiert, aber eigentlich das mitgenommen, was ich für den Job auch gebraucht habe. Und war da schon so 30 Jahre alt. Also das Seniorenstudenten war ein bisschen Spaß, aber ich war natürlich keine Studienanfängerin mehr. Ich habe es dann bereut. Also ich würde heute jeden Menschen gönnen, mal so das sogenannte Orchideenstudium zu machen, wo in einer Vorlesung 7 Leute sitzen und man eigentlich in einem permanenten Privatissimum lebt. Nicht? Also jede Professorin, jeder Professor ist praktisch nur für einen da. Wunderbar. Besser geht's nicht.
Du hast es dann immerhin bis zur Direktorin des Jüdischen Museums in Wien gebracht.
Bis jetzt.
Die Weltherrschaft kommt noch, womit wir dann schon bei Verschwörungstheorien sind. Aber es ist insofern nicht ganz themenfremd, als die jüdische Kultur mit der Hoffnung eine besondere Beziehung hat. Unter anderem auch, weil es über den größten Teil ihrer Geschichte eine sehr schwere Existenz war. Wie ist das Verhältnis der jüdischen Kultur, der jüdischen Religion zur Hoffnung?
Jetzt will ich mal ganz kurz sagen, wir haben eigentlich gesagt, wir machen ein lockeres Gespräch, weil ich habe ihn genötigt zu einem Vorgespräch. Soll ich mich vorbereiten? Was erwartest du dir? Nichts vorbereiten. Wir machen ein ganz lockere Gespräch. Ich fange an mit einer super schweren Frage, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich glaube, das kann man von ganz vielen verschiedenen Richtungen beantworten, die Frage. Also auf der einen Seite, aus einer religiösen Perspektive würde ich jetzt gar nicht das Judentum so herausheben, sondern würde generell sagen, dass Religion wahrscheinlich, jede Religion mit Hoffnung arbeitet. Ja? Sei es die Hoffnung, dass der Messias kommt im Judentum oder der Seligkeit im Jenseits, Christentum, Islam. Die Hoffnung ist eigentlich ein zentrales Mittel, würde ich ja mal sagen, in jeder Religion.
Aber es war auch keine Fangfrage, denn ich meine, wir haben die Hoffnung ja alle vom Judentum und vom Christentum geerbt. Hoffnung ist eine Denkfigur, die viele Kulturen überhaupt nicht haben. Die schauen in die Zukunft und in der alten griechischen Philosophie ist Hoffnung wirklich was für Deppen. Also das ist das, was die Götter denen geben, die ganz benebelt sind. Denen geben sie die Idee, dass da irgendwas Schönes kommt. Und ja, mit dem Judentum, mit der Idee, dass ein Messias kommt, dass es also in der Zukunft etwas Besseres gibt, kommt das sozusagen in die Welt. Und wir müssen uns jetzt gar nicht an den Religionen festbeißen, das will ich auch gar nicht, denn ich glaube, die interessantere Frage ist fast, wie man als säkulärer Mensch Hoffnung haben kann, wie man als religiöser Mensch Hoffnung haben kann, das wissen alle religiösen Menschen. Aber wie haben das dann, ist es denn ja auch rübergeschwappt in die säkuläre Welt, zum Beispiel mit Hegel, der davon ausgeht, die Geschichte hat eine Richtung und sie hat auch ein Ziel. In den meisten Kulturen ist die Geschichte, es ändert sich im Prinzip nicht wahnsinnig viel. Menschen werden geboren und Menschen sterben und es werden wieder Menschen geboren und andere Menschen sterben. Und das ist das Leben. Und ein Begriff von Geschichte als etwas, was eine Richtung hat, das hat es eigentlich gar nicht. Aber wir leben mit dieser seltsamen Idee und wir haben gerade in der letzten Unterhaltung, wer dabei war, der Malhotra, der indischen Friedensaktivistin, kann ich glaube ich sagen, da wurde das sehr deutlich. Und deswegen ist meine Frage, also Mega hat sehr viel gesprochen über Mindsets, über Denkweisen, die man erbt und die man, weil man sie halt geerbt hat und weil das halt sozusagen die kulturelle Suppe ist, in der man schwimmt, glaubt man, das ist normal. Und alle Menschen denken so. Und das ist doch natürlich. Nein, es ist überhaupt nicht natürlich. Es ist auch überhaupt nicht natürlich zu glauben, dass die Geschichte eine Richtung hat. Aber auch säkuläre Menschen, sehr viele von denen glauben an den Fortschritt. Und der Fortschritt ist natürlich nichts anderes als die säkularisierte Version der christlichen Heilsgeschichte. Nämlich, die Geschichte hat eine Richtung und sie geht irgendwo hin und wir haben ein Ziel und irgendwann wird das vielleicht auch mal erreicht. Aber das sind nicht normal.
Jetzt muss ich dich ganz kurz unterbrechen, um auch ein bisschen...
Es gibt mir die Möglichkeit, meine Jacke auszuziehen.
Genau, um mich zu rehabilitieren. Ich meine natürlich nicht, dass Hoffnung ein böser Wort ist. Ich habe zu viele gesagt, wir sollten vielleicht darüber reden, warum Hoffnung zu einem Loser-Wort geworden zu sein scheint und wie man das vielleicht ändern kann. Genauso wie, das haben wir auch schon gehört, Toleranz nicht sexy ist oder eigentlich was für Weicheier. So scheint es auch. Finde ich, Hoffnung gehört rehabilitiert und auch in einem säkulären Sinn rehabilitiert. Die Hoffnung auf Fortschritt, auf ewiges Wachstum hast du erwähnt. Wir leben aber jetzt in einer Welt, die eigentlich diese Hoffnung aufgegeben hat. In einer Welt, die als Welt einer multiplen Krise empfunden wird. Und ich glaube, da kommen wir auch zum bisschen zu einem Teil deines Buches. Jetzt interviewe ich ihn. Das ist auch so ein Trick.
Ich kann damit leben.
Wie kann man hoffen in einer Welt, wo es scheinbar keine Hoffnung gibt?
Das fragst du mich.
Ja, natürlich. Ich kann dir auch sagen, wo du das beantwortest.
Naja, okay. Wie kann man hoffen in so einer Welt? Ich glaube, es ist erstmal ganz wichtig, Hoffnung nicht mit Optimismus zu verwechseln. Und auch nicht mit der Idee, dass wir alle ein Verbraucherrecht auf eine bessere Zukunft haben. Wir leben in einer Welt, in der wir uns hauptsächlich als Verbraucher und dann vielleicht in zweiter Linie als Bürgerinnen und Bürger begreifen. Und als Verbraucher, das ist super, da hat man alle Rechte. Man kann alles zurückgeben, wenn es einem nicht gefällt oder wenn es nicht funktioniert und man hat eine Garantie drauf und man will es aber in Metallic und mit Sonnendach und das geht alles. Und im Leben ist das halt weniger so. Und ich glaube, das enttäuscht schon mal viele Menschen, wenn man merkt, also das geht ja gar nicht so. Ich habe mir das eigentlich einfacher vorgestellt. Ich bin damit aufgewachsen. Das ist auch für uns Europäer, glaube ich, was ganz Starkes. Und wenn ich hier so in die Runde schaue, auch für Menschen unserer Generation, und ich glaube, die meisten hier im Raum sind so ungefähr von einer Generation, und wir haben gerade noch so die Nachkriegswelt mitbekommen. in der es bergauf ging, wirtschaftlich.
Nein, auch die 70er, 80er, 90er, Nachkriegsfeld. Die waren nämlich nach dem Krieg.
Aber es ging bergauf. Und es ging stabil bergauf, es ging auch wirtschaftlich bergauf. Und das hat auch mit unserer, ich glaube, das kann man sagen, mit unserer Krise der Demokratie zu tun, die wir heute wirklich erleben und morgen nochmal verstärkt erleben werden. Obwohl das übrigens auch Demokratie ist, wenn die Partei gewinnt, die man selbst nicht mag. Ja, sagst du. Aber, aber Scheiße ist trotzdem. Aber es war natürlich einfach, sich damit zu identifizieren, mit dieser demokratischen Ordnung, mit dem Staat und so weiter, weil es da ein Versprechen gab. Nämlich, deine Kinder werden es mal besser haben als du. Und wenn du dich einsetzt und wenn du hart arbeitest, dann kannst du dir auch die Reihenhaushälfte leisten oder vielleicht nur eine neue Waschmaschine oder ein neues Auto. Das heißt, es geht für jeden aufwärts, jeder kriegt ein größeres Stück vom Kuchen. Und in dieser Welt leben wir nicht mehr. Und ich glaube, das ist auf eine sehr prosaische Weise schon mal etwas, was sozusagen die Hoffnung in unserer Gesellschaft beschädigt. Früher ging es offensichtlich aufwärts.
Ich würde genau da, ich habe mir während der Konzerte so, Musik öffnet ja irgendwie auch die Sinne. Da bin ich ins Denken gekommen und habe mir gedacht, und vielleicht kannst du mir da folgen. Ich habe eigentlich zurückgedacht an meine Zeit. Ich habe im Team die neue österreichische Ausstellung in der Gedenkstätte Auschwitz kuratiert. Und da waren wir sehr lange in der Gedenkstätte, auch im Archiv der Gedenkstätte und haben sehr viele Testimonies, also Zeugenaussagen von ehemaligen Häftlingen gelesen. Das ist nicht unbedingt etwas, was wirklich schön ist. Wir haben da sehr, sehr viel Alkohol getrunken, um irgendwie, das ist jetzt auch kein guter Umgang aber irgendwie haben wir uns das nicht anders, geschafft. Und da, man liest neben allen möglichen Schrecklichkeiten, liest man trotzdem immer wieder Menschen, die in Auschwitz Hoffnung haben. Und ich habe jetzt während dem Konzert daran gedacht und habe mir gedacht, wie kann denn das? Und ich habe gemerkt, das sind immer Menschen gewesen, die etwas getan haben. Hoffnung, und das stelle ich jetzt mal in den Raum, hat damit zu tun, etwas zu tun. Wie du vorher gesagt hast, wenn man fleißig ist, geht es bergauf und die Kinder haben es besser. Das ist auch etwas tun. Und ich glaube, der Verlust der Hoffnung hat damit zu tun, dass man nichts tun kann. Diejenigen, die die Hoffnung verloren haben in Auschwitz, sind dann gestorben, haben sich aufgegeben und sind verhungert oder sind zusammengebrochen einfach. Ich glaube, und das wäre für mich eine Rehabilitierung der Hoffnung, sie wieder an die Tat anzuknüpfen. Wenn wir überlegen, jede einzelne Revolution, jeder einzelne Versuch einer gesellschaftlichen Änderung hat ganz viel mit Hoffnung zu tun und auch ganz viel mit Tat. Jetzt versuchen wir mal zu trennen, ob der Outcome jetzt für von uns positiv oder negativ gelesen wird. Dennoch war diese Hoffnung der Unterdrückten, der Bauern, Bauernkriege, der Arbeiter, jede Arbeiterrevolutionen, auf ein besseres Leben mit einer Tat verknüpft. Und ich glaube und habe mir dann auch überlegt, warum das so sein kann, dass sich das auseinanderbewegt hat. Die Frage ist, warum? Und die Frage oder die weitere Frage ist, wie kann man das wieder zusammenbringen?
Jetzt haben wir eine ganze Menge Fragen gesammelt. Ich habe zumindest das Gefühl, ich glaube zum Beispiel, es wird heutzutage in der Ukraine wesentlich intensiver gehofft als in Österreich. Und das zeigt uns eins, nämlich es hat nichts mit materiellem Wohlstand zu tun und nichts damit zu tun, wie sicher man lebt. Es hat etwas mit einer Zukunftsperspektive zu tun. Und vielleicht ist es nicht nur die Tat, sondern vielleicht ist es auch das Bewusstsein, es gibt was zu tun. Es gibt für mich was zu tun. Ich bin hier, weil ich was Sinnvolles zu tun habe. Und dieser Begriff, ich glaube, dieses Wort sinnvoll ist ganz wichtig. Ich habe Zugang zu einem Sinn. Deswegen haben es religiöse Menschen einfacher zu hoffen. Die bekommen den Sinn sozusagen mitgeliefert. Wenn man nicht religiös ist, muss man sich den Sinn irgendwie selbst basteln. Und alles, was man selbst gebastelt hat, ist ein bisschen weniger stabil, als was man kauft. aber bevor wir darüber sprechen, wie man das stärken kann, möchte ich eigentlich noch auf ein paar Sachen eingehen, die es schwächen, für mich zumindest. Und das ist erstmal, wir haben aus gutem Grund in unseren Gesellschaften die Religion entthront, weil sie unterdrückerisch war, weil sie, wie wir hier in dieser Region sehr genau wissen, zu großen Grausamkeiten geführt hat und da mögen Sie mir folgen oder nicht, aber zumindest für mich, weil sie schlicht nicht wahr ist. Das Problem ist aber, die Religion war nicht nur so etwas drüber gestreutes, sondern sie ist einfach eine anthropologische Konstante. Menschen brauchen so etwas. Und im 20. Jahrhundert sehen wir eigentlich ein Jahrhundert, das ist ein großes Experimentierbüro dafür, womit können wir die Religion ersetzen. Die berühmten Ismen. Kommunismus, Faschismus, Kapitalismus, das sind alles Hoffnungsmodelle, in die man sich investieren kann. Das ist alles eine kollektive Hoffnung. Beim Kommunismus, gerade beim Marxismus, sieht man sehr stark, dass es aus dem jüdischen Erbe kommt, dass es sozusagen eine messianische Ideologie ist und wir gehen hin auf eine Zeit der Glückseligkeit. Und die sind alle zusammengebrochen und sie haben alle diese Befriedigung nicht gebracht. Und ich glaube, wir sind heute etwas gestrandet. Und das hat natürlich auch viel mit Identität zu tun. Denn wenn man weiß, woran man glaubt, worauf man zugeht, was man zu tun hat, dann weiß man auch, wer man ist. Wir haben das heute, glaube ich, durch was sehr Einfaches ersetzt. Nämlich durch die kleinen Logos, die wir am Hemd tragen. Durch Branding. Dadurch, dass wir zu einem Stamm gehören, das ist jetzt halt nicht mehr der Stamm der Katholiken oder der Altprotestanten oder des Augsburger Bekenntnisses oder des orthodoxen Judentums und welcher chassidischen Sekte, sondern es ist halt Ralph Lauren oder Chanel oder was auch immer man da auf der Brust stehen hat. Das gibt einem eine Art Identität. Da weiß man, wer man ist und vor allen Dingen andere Leute können gleich sehen, wer man ist. Man wird lesbar dadurch. Man beschreibt seinen Stamm, dem man zugehört und dann wissen andere Leute auch, wie man sich selbst sieht und wie sie einen sehen sollen. Branding übrigens, das Wort, kommt natürlich vom Brandmal, das man einer Kuh oder einem anderen Stück Vieh aufgedrückt hat. Und es war eigentlich nicht der ureigenste Ausdruck der Freiheit, sondern das genaue Gegenteil. Aber schön. Das Problem ist, diese käufliche Identität ist wahnsinnig unstabil. Und das soll sie natürlich auch sein. Man muss ja nächstes Jahr ein neues Klumpert kaufen müssen. Wenn man sich einmal etwas kaufen könnte, was einem dann für den Rest des Lebens diese Identität gibt, dann hätte man das Problem ja gelöst. Aber genau das ist nicht der Fall. Und ich glaube, Hoffnung hat schon etwas zu tun mit einem Horizont, der über die eigene Lebensspanne hinausgeht. Und da, wie gesagt, hat es die Religion auch einfach, weil sie das konstruiert. Da hat es dann vielleicht auch ein Marxist einfach. Aber für Menschen, die diese Ideologie nicht mehr haben, etwas zu finden, was über die eigene Lebensspanne hinausgeht, womit man sich identifizieren kann, eine Art von Sinn, etwas Sinnvolles zu tun, das wird viel schwieriger zu finden.
Ich arbeite in einem Museum, Gott sei Dank. Ja, ich glaube fest daran, dass das war jetzt nicht nur witzig gemeint, sondern ich glaube fest daran, dass Kultur und Kunst etwas ist, das über die Lebensspanne hinausgeht und weit hinaus und tatsächlich einen identitätsspendenden, aber auch einen Impact hat auf die Gesellschaft. Sonst würde ich den Job nicht machen, den ich mache und den ich sehr, sehr, sehr gerne mache und den ich auch lebe.